Schön, euch hier morgen alle auch von meiner Seite begrüßen zu dürfen. Freut mich, heute hier über die Tür oder das Tor sprechen zu dürfen. Ich möchte zu Beginn den Text lesen. Wenn du magst, darfst du dazu aufstehen. Genau. Danach möchte ich ein kurzes Gebet sprechen und dann möchte ich mit der Predigt beginnen. Genau. Aber erstmal die Textlesung. Amen, Amen. Ich sage euch, wer in den Schafsstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Ihm öffnet der Torhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Danke, Vater, für dieses Angebot. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du die Tür bist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du heute hier durch mich sprichst und dass du uns ermöglicht, mehr zu verstehen, was das zu bedeuten hat. Dass du uns sagst, dass du die Tür bist. Was du uns dadurch schenkst, was du uns dadurch ermöglichst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du meine Persönlichkeit aus dieser Predigt hier, dass du sie klein machst und dass du dich einfach verherrlichst durch den Text, dass du durch den Text sprichst und dass du einen jeden Einzelnen, egal wo er in seinem Glauben aktuell steht, heute Morgen hier ansprechen möchtest, ob vor Ort oder zu Hause. Amen. Vielleicht fragst du dich, der Kevin, der muss einen Fehler gemacht haben. Er hat schon zu Anfang gesagt, er hat das Thema die Tür oder das Tor. Und hier steht auch eine Tür. Und ich habe begonnen mit Worten zum Hirten. Warum habe ich das gemacht? Das Bild vom Hirten und von der Tür, das steht in einem Kapitel in Johannes 10, direkt hintereinander. Und die beiden Sachen, die sind voneinander abhängig. Sie stehen nicht umsonst ohne Grund beieinander. Wer die Aussage über die Tür, über das Tor verstehen möchte, die Jesus da getan hat, der muss auch auf den Kontext eingehen, der muss das Gesamtbild betrachten, um wirklich erfassen zu können, was für eine Weite von Bedeutung das Ganze hat. Ich werde also auch kurz auf den Texteinschnitt eingehen, über den Hirten. Und dann übergehen zu dem Bildnis, das ich heute tatsächlich mit euch gemeinsam betrachten, über das ich heute gemeinsam mit euch nachdenken darf. Diese Gleichnisse, die dort stehen, sind ein wenig komplexer aufgebaut als andere Bildbeispiele, die Jesus gebracht hat. Jesus hat viel in Bildnissen gesprochen, er hat viel mit Bildbeispielen gesprochen. Und für gewöhnlich nutzte Jesus Bilder, um schwierige Dinge einfacher und verständlicher seinen Zuhörern zu verpacken. Sie waren darauf ausgerichtet, bestimmte Verhalten deutlich zu machen. Sie erklärten ethisches Handeln zum Beispiel, damit die Menschen auch aus ihrem Kontext heraus erfassen durften, was das für sie zu bedeuten hat. In Johannes 10, diese beiden Bilder, die wir da haben, die des Hirten und die der Tür, sind da ein bisschen anders. Sie greifen nicht nur so einen einzelnen Punkt auf, sondern Sie beziehen sich auf viele voneinander abhängige Punkte. Für uns heute ist es einfacher, das Ganze zu verstehen, als es für die Leute damals war. Wir haben heute den Heiligen Geist, der uns hilft bei der Auslegung, beim Verstehen des Textes. Wir haben aber auch die geschichtliche Fortführung. Wir wissen, was danach geschah und können uns somit so ein bisschen besser vorstellen, in welche Richtung das Ganze ging, was Jesus damit aussagen wollte mit seinen Worten. Der Bibeltext beinhaltet viele verschiedene Bildworte, die ineinander eingebettet sind. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Kennt ihr diese russischen Matroschka-Puppen, die man ineinander setzen kann? Ein wenig so ist das. Jedes Beispiel, jedes Bild in diesem Text steht an sich für sich alleine, ist aber auch abhängig von den anderen. Kein Wunder bei dieser Komplexität, dass die Zuhörer Jesu damals Schwierigkeiten hatten, ihm zu verstehen, ihm zu folgen. In Vers 6 können wir sogar lesen, die Zuhörer verstanden aber nicht, wovon er redete. Keine Angst, ich habe heute keine Lust oder habe es nicht vor, euch hier mit Fragezeichen auf dem Gesicht dann sitzen zu lassen. Beide Teile des Textes, in dem ersten wird das Bild des Hirten aufgegriffen und in dem zweiten der Tür, wollen in einem erklärenden Kontext gesetzt werden zur Schafzucht. Schafzucht ist, und alle laufen im ersten Abschnitt in Versen 1 bis 5 darauf hinaus, dass Christus verdeutlicht, dass er der legitime, der wahre, endzeitliche Hirte ist. Später ab Vers 11 kehrt Jesus wieder zu diesem Bild zurück und zeigt noch detailreicher, noch deutlicher, was das zu bedeuten hat. Auf den Hirten möchte ich heute nicht allzu doll eingehen, weil das wird in einigen Wochen unser lieber Uwe machen und ich will ihm nicht die Predigt klauen, sonst wird er mir da eventuell auch böse sein. Ich will ihm nicht zu viel vorwegnehmen. Heute will ich nur das erwähnen, was wirklich wichtig ist, um das Bild von dieser Tür vernünftig verstehen zu können. Der Begriff Hirte, den finden wir in Johannes 10, im Johannesevangelium nicht zum allerersten Mal in der Bibel. Bereits im Alten Testament, in Büchern wie Jeremia, Micha, Zacharja, finden wir den Hirten im Alten Testament. Es beschreibt den legitimen, den gottgesalbten Führer des Volkes. Und ein Führer führt. Mit solch einem Bild des Führens, mit einem Bild des Hirtens, konnten die Menschen damals etwas anfangen. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch so geht, inwiefern ihr euch mit Schafen auskennt. Ich bin zwar im Pott geboren und habe in Bonn studiert, aber aufgewachsen bin ich so richtig ländlich. Und wir hatten auch bei uns Hirten mit Schafen. Und gerade wenn ich bei meinen Eltern zum Beispiel im Garten stehe und nach hinten blicke, dann sehe ich auf Felder und auf Weideland. Und das geht so weit, das Auge reicht, alles flach und man kann das kaum erfassen. Und wir haben einen Hirten in der Nähe, der hat so viele Schafe, wenn er die da draufstellt, was hin und ab und an mal vorkommt, dann kann man kaum erfassen, wie groß diese Herde ist. Das ist eine unglaubliche Zahl. Überall, wo man hinblickt, ich habe gerade beschrieben, wie weit das Land ist hinter dem Haus meiner Eltern. Meine Eltern lachen immer, wenn der Hund morgens wegläuft, dann kannst du ihn abends noch sehen. So weit kann man gucken und so weit stehen da Schafe. Ich habe keine Ahnung, Es gab einmal einen einen Tag, da wollte ich meine Schwester besuchen. Das ist von meinen Eltern entfernt, 15 Minuten Autofahrt. Und ich bin in mein Auto gesprungen, bin losgefahren und ich habe die Rechnung ohne den Hirten und seine Schafe gemacht. Denn an diesem Tag wollte der Hirte seine Schafe von der einen Weide auf die andere führen. Und dafür musste er die Straße überqueren. Und dann stand der Hirte da am Straßenrand mit seinem Hund zusammen und rief nach seinen Schafen und sie fingen an zu laufen. Konzentriert in Richtung Hirten. Sie ließen sich von nichts außer Ruhe bringen. Auch nicht von mir, in meinem Auto da mittendrin. Und so wurden ganz schnell aus 15 Minuten zu meiner Schwester hinfahren 45 Minuten, bis die Schafe an mir vorbeigezogen waren. Aber so beeindruckend auch diese Menge der Schafe ist, das wirklich Beeindruckende an diesem Punkt war, dass jedes einzelne dieser Schafe seinen Hirten kannte. Nichts drumherum ließ sie ablenken, weder das Gras am Straßenrand oder ein genervter Kevin in seinem Auto. Kein Aufheulen von Motoren oder sonstiges. Das Einzige, was zählte, war die Stimme des Hirten, der nicht am Schreien war, sondern mit ruhigen Worten und Zurufen die Schafe zu sich rief. Und die Schafe wussten, so schien es, dass egal wie saftig das Gras auch am Wegrand wirkte, dort, wo er sie hinführen würde, würde es noch besseres Gras geben, es würde noch frischeres Wasser geben. Dieses Bild von Schafen verwendet Christus in dem Text. Schafe, die ihren Hirten erkennen. Ein unglaublich starkes Bild für den wahren Führer des Volkes Gottes. Und in diesem Gleichnis sagt er, dass nur dieser Hirte, der den Schafen bekannt ist, auch zu ihnen hineingelangen kann. Nicht irgendwie, nein, er geht durch die Tür. Wir müssen wissen, an dieser Stelle sprechen wir nicht zu einer Tür, zu einem Haus, sondern im Schafkontext hat man damals, und ich habe mich erkundigt, das ist auch heute noch so, man bringt die Schafe in einen Pferch, in einen geschützten Ort, in einen geschützten Raum, wo sie sicher sind vor Gefahren, wo sie sich ausruhen können, wo es keine wilden Tiere gibt. Keine Gefahren von außerhalb. Diese Bereiche waren umgeben, zum Beispiel mit Fels oder mit Mauern, einzig und allein unterbrochen von einer Tür oder von einem Tor. Und vor diesem Tor saß ein Torwächter. Dieser wachte mit großer Aufmerksamkeit über das Geschehen und ließ nur die Hirten, die ihre Schafe in diesem Pferch hatten, hineingehen. Warum ist das so wichtig? Weil er sagt, dass es da noch andere Kräfte gibt. Diebe und Räuber. Diese Diebe und Räuber haben nichts Gutes mit den Schafen im Sinn. Die wollen Böses tun. Räuber war zu der damaligen Zeit ein normal gebrauchtes Wort oder eine gängige Betitelung für Zeloten. Und Zeloten, die kann man sich vorstellen als Guerillakämpfer, als aufständige Guerillakämpfer, welche oftmals auch von sich behaupteten, sie seien der Messias. Die oftmals von sich meinen, Messias, ich bin der Gesalbte, ich bin von Gott der ernannte Leiter, Führer. Und Jesus weist ganz streng diese Menschen zurück. Er warnt das Volk, er warnt die Schafe davor, dass diese es nicht sind. Der Torwächter kennt diese nicht. Und nur derjenige, der durch das Tor hindurch zu ihnen gelangt, der durch das Tor hindurch zu ihnen kommt, das ist der wahre, der legitime Hirte. Das ist der Führer, den Gott für das Volk erwählt hat und der sie wirklich in Befreiung führen kann. Okay, wir haben schon einiges an Informationen an dieser Stelle. Ich versuche das Ganze mal noch etwas klarer auszudrücken, so ein bisschen eingängiger noch. Also was ich in diesem Text habe erkennen dürfen, ist, dort wo der Mensch, du und ich, in einer Beziehung stehen mit unserem Herrn und Gott, da sind wir in der Lage, seine Stimme zu hören und ihr zu folgen, sie zu erkennen und von dem Falschen zu unterscheiden. So wie die Schafe die Stimme ihres Hirten, ihres wahren Führers erkennen. Jetzt möchte ich noch mal mehr auf das Bildnis der Tür eingehen, um das es sich heute drehen soll. Ich werde noch mal ein Stückchen Text lesen, genau. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Jesus zeigt noch mal auf, dass alle vor ihm nicht die legitimen Führer, nicht die legitimen Hirten des Volkes waren. Dass sie Lügner und Betrüger waren und nur durch ihn diese Führung wirklich legitim ist. Weiter geht's, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10, Vers 7 bis 10. Ich habe an dieser Stelle die Einheitsübersetzung gewählt, um euch diesen Text vorzulesen. Die klingt frisch und modern. Doch egal, wie sehr mir dieser auch zusagen mag, Vers 7 wird an anderer Stelle meines Empfindens noch schöner übersetzt. Ignatius und Jeremias zum Beispiel sagten in Texten, die sie verfasst haben, zu der Stelle nicht Tür zu den Schafen, sondern ich bin die Tür der Schafe. Das bringt an dieser Stelle das Herz unseres Herrn zum Ausdruck. Jesus will nicht nur der messianische Hirte sein, er will nicht nur der Führer sein, sondern er will und ist auch die Tür. Die Möglichkeit, die Möglichkeit zu unserem Vater zu gelangen, um zu sein Reich zu kommen, zu seiner Herrlichkeit, für dich und für mich. Wir Menschen brauchen in unserem Leben Hoffnung. Hast du Hoffnung? Ich denke, in der aktuellen Situation ist es ein ziemlich wichtiges Ding. Ach Quatsch, das ist nicht nur aktuell so. Ich glaube, wir brauchen immer Hoffnung und es ist wichtig, dass wir die im Herzen bewahren. Aber in der aktuellen Situation habe ich persönlich die Hoffnung darauf, dass wir irgendwann mal aus dieser Pandemie hinausfinden. Dass wir irgendwann mal wieder normal Gottesdienst feiern dürfen, wo wir nicht begrenzte Zahlen hier im Raum haben. Dass wir zusammensitzen dürfen und unsere Gesichter sehen können, ohne die Masken davor. Irgendwann mal kommen wir da hinaus. Dass wir Gemeinschaft mit Freunden pflegen dürfen, mit Familie, mit Gemeinde. Das heißt immer wieder, hab Mut, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn es jetzt nicht um die Pandemie geht, sondern wenn es um meine Seele geht, wenn es um deine Seele geht, dann gibt es nur eine Hoffnung. Und das ist Jesus Christus. Oftmals versuchen wir Menschen, uns irgendwelche Impfstoffe zusammenzubrauen, zusammenzumischen, Mittelchen zu nehmen, welche die Seele trösten. Doch letztlich betäuben sie diese nur. Am Ende bleiben sie nur verzweifelte Versuche. Alles unzureichend. Für unsere Seele brauchen wir Christus. Jesus hat uns Menschen geschaffen, Gott hat uns Menschen geschaffen, uns Anweisungen gegeben. Doch leider haben wir Menschen sie ignoriert. Das können wir in der Bibel lesen und das können wir auch im echten Leben tagtäglich erleben. Wir wurden seinen Plänen, den Zielen, die Plänen für das menschliche Leben nicht gerecht und wir werden es auch nie werden. Das ist eine traurige Wahrheit. Römer 3, Vers 23 sagt uns, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es erzählt uns eben genau davon, dass wir den Plan, den Gott für uns hatte in unserem Leben, dass wir den nicht erreichen können, dass wir dem nicht gerecht werden können. Und in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus sagt uns in Römer, aber auch gerade hier im Johannesevangelium, im Kapitel 10, wo er über die Tür zum Vater spricht, dass es Hoffnung gibt, dass er die Hoffnung ist. In Lukas 11, Vers 10 finden wir einen Vers, der wahrscheinlich den meisten bekannt von uns ist. Wer bittet, der wird empfangen. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft an diese Tür, dem wird aufgetan werden. Es ist eine Einladung Christi an uns. Christus ist Hoffnung. Hoffnung auf Vergebung der Schuld, Befreiung von Gebundenheiten. Es ist Hoffnung auf ewiges Leben, auf zukünftige Herrlichkeit, Gerechtigkeit und Wiederherstellung, Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Christus lädt uns ein, all das zu haben. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich, Christus, aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Das ist das Versprechen, das uns Christus an dieser Stelle gibt. Das ist das, was uns die Tür sagt. Ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen. Egal, wo du in deinem Leben stehst, ganz egal, ob am Anfang deines Glaubenslebens, ob du noch vor der Tür stehst und noch nicht hindurchgegangen bist, Gott lädt dich ein, anzuklopfen. Christus lädt dich ein, einzuklopfen. Oder ob du auch schon mittendrin stehst. Du kannst Gott erleben. Du kannst eine lebendige Beziehung zum Herrn führen. Und wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben, dann ist es wie mit dem Schafhirten, der zu seinen Schafen kommt, der spricht und der erkannt wird, der durch die Tür zu ihnen eintritt. Wir dürfen seine Stimme hören, wir dürfen sein Handeln in unserem Leben erleben, wir dürfen darauf bauen und vertrauen, dass er dich und mich in Sicherheit führen möchte. Er stellt sich als Torwächter schützend vor dich und bewahrt dich von Dieben und von Räubern. Er lädt dich ein, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Er lädt dich ein, Hoffnung zu haben in deinem Leben. Er lädt dich ein, anzuklopfen, damit du eintreten kannst. Er sagt, wenn wir anklopfen, dann wird er öffnen. Und er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Leben in Fülle. Das ist das, die Botschaft, die hinter diesem Text steht. Und ich hatte eigentlich gedacht gehabt, ich lade ein, zu der Tür zu kommen und für die Leute, die es einfach nochmal verbildlichen wollen, dass sie wirklich in dieser Beziehung zum Herrn stehen, dass sie dem Herrn begegnen wollen, dass sie anklopfen dürfen. leider ist das aufgrund von Corona nicht so gut möglich. Und ich weiß, dass es auch immer so eine Sache ist, irgendwo hinzugehen. Aber ich möchte dich einladen, diesen Schritt auch zu tun, wenn du ihn noch nicht in deinem Leben getan hast. Gott zu fragen, ob du eintreten darfst, anzuklopfen. Er sagt, er wird aufmachen. Ich möchte zum Ende der Predigt nochmal beten und dann werden wir nochmal eine Zeit des Lobpreises haben. Und wenn du Fragen hast, wenn du Gespräch suchst, dann darfst du das auch gerne nachher tun, indem du auf mich zukommst oder auf Matthias zukommst. Diese Einladung ist immer gegeben. Danke, Vater, danke, Herr, dass du uns diese Möglichkeit gibst, Herr, dass du uns Hoffnung gibst und dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen müssen, dass wir wissen dürfen, dass du der legitime Führer bist, Herr, dass du derjenige bist, der uns zu frischen Wiesen, zu frischem Wasser führt, Herr, der uns Hoffnung gibt auf Gerechtigkeit, auf Freiheit, auf ewiges Leben, Herr. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der sich schützend zwischen Dieben, Räubern und seinen Schafen stellt, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Bild auch diese Woche in uns trägst und uns es zu schätzen lernst, dass wir deine Kinder, deine Schafe sind, Herr, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du an unserer Seite stehst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du auch den weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes segnest und möchte dir danken für dieses große Geschenk, das du getan hast. Amen.